Dem Bahnreisenden bietet sich kurz vor der Ankunft in Dresden ein imposantes Bild. Kaum hat der Zug den Bahnhof Neustadt verlassen, eröffnet sich auf der linken Seite der Blick auf die Elbe und die Stadtkulisse mit den bekannten Türmen von Hof, Kreuz und Frauenkirche. Doch wendet man sich nach rechts, beginnt man, wie einst vor über 100 Jahren der Korrespondent der Sachsenpost, zu zweifeln, ob man sich tatsächlich in Dresden befindet.
Den Blick der Tausende von Fremden, welche täglich die Eisenbahn über die Dresdner Marienbrücke trägt, fesselt jetzt auf Altstädter Seite ein Gebäude, das zweifeln lässt, ob man sich an den Fluten der Elbe oder an denen des Bosporus befindet. Das monumentale Gebäude ist in streng orientalischem klassischen Stil gehalten und wird von einer mächtigen Kuppel gekrönt und von schlanken Türmchen und hochragenden Spitzen flankiert. Mit seiner reich ornamentierten Fassade, den bunten Mosaikeinlagen und den maurischen Fensterbögen wirkt der Bau auch auf den vielgereisten bezaubernd.
Jenice, Dresden. Von Attika bis F6. Geschichte einer Zigarettenfabrik. Feature von Wolfgang Knape.
Das morgenländisch anmutende Bauwerk war einst die berühmte Dresdner Zigarettenfabrik Jenice. Von seinem Zauber hat dieses Bauwerk bis heute nichts verloren. Und es gehört zu Dresden wie Zwinger und Brühlsche Terrasse, wie die Elbe und das Schloss. Der Volksmund hat es mit dem Beinamen Tabakmoschee bedacht. Und der zeitgenössische Reisende fragt sich natürlich zu Recht, wie dieses eindrucksvolle Bauwerk nach Dresden und zu diesem Namen kam. Begonnen hat alles in St. Petersburg. Hier gründete der baltische Baron Josef von Huppmann im Jahre 1852 die Tabak- und Zigarettenfabrik La Ferme. Huppmann stellte Zigaretten aus Orient-Tabaken her und es drängte ihn schon bald nach Sachsen.
Ich bin zu diesem Entschlusse gelangt, weil in Russland der Tabak sehr hoch besteuert ist und meine Fabrikate, wenn ich für den Export außerhalb Russland arbeiten lasse, bedeutend billiger werden.
Schreibt er an die zuständigen Behörden nach Dresden. Die Signale aus der aufstrebenden Haupt- und Residenzstadt sind positiv. Huppmann trifft mit zwei Arbeiterinnen und einem russischen Tabakschneider 1862 in Dresden ein. Auf der Ostraallee gründet er die erste Zigarettenfabrik der Stadt.
Man darf sich das nicht so vorstellen, wie man heute Zigarettenfabriken vor Augen hat, sondern es war ein kleiner Saal, in dem einige Frauen Zigaretten gedreht haben. Dass das nun ausgerechnet ein baltischer Baron gewesen ist, also aus dem russischen Zarenreich, das hängt nun wieder damit zusammen, dass dort in Russland schon das Rauchen von Machorka schon lange verbreitet war, also diese Papiertütchen mit dem Tabak drin. Diese Sitte des Rauchens soll sich im Krimkrieg verbreitet haben, auch an die britischen und französischen Soldaten, die dort im Stellungskrieg standen. Und über diesen Weg soll auch die Sitte des Zigarettenrauchens nach Mitteleuropa gekommen sein.
Dr. Holger Starke ist Kustos für Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte. Das 19. Jahrhundert, in dessen letztem Drittel auch die Zigarettenindustrie ihren Aufschwung nahm, ist sein Spezialgebiet.
Dresden spielte in jener Zeit eine ziemlich große Rolle. Einerseits deshalb, weil das Klima in Dresden doch recht günstig für die Tabaklagerung war. Die Zufuhr konnte auf der Elbe auch erfolgen, beziehungsweise auf der Eisenbahn.
Über Wien ist man mit dem Freihafen Triest und der Adria verbunden, nach Osten hin über die Orientbahn mit dem Osmanischen Reich. Dresden wird zum Hauptumschlagplatz für Orient-Tabake. Das macht die Stadt auch für Kaufleute und Tabakexperten aus der Türkei, deren Anbaugebiete sich damals auch auf dem Territorium des heutigen Griechenlands erstreckten, attraktiv.
Viele Juden wandten sich dort in jener Zeit nach Mitteleuropa, um eine neue Existenz aufzubauen, aber auch um von den neuen Freiheiten zu profitieren. Und einer von denen war Georg Jasmazi, der in Dresden ansässig wurde und eine der bedeutendsten, frühesten Zigarettenfabriken gründete.
Jasmazi entwickelt eine Zigarette nach türkischem Vorbild. Anders als Hubmann produziert er im größeren Stil, führt Maschinen ein und betreibt für seine Produkte ein eigenes Ladengeschäft, das erste übrigens. Die Dresdner Zigarettenproduktion expandiert. Von den im Jahr 1888 existierenden 33 Zigarettenfabriken in Deutschland haben 21 ihren Sitz in Dresden. Und bis zur Jahrhundertwende verdoppelt sich diese Zahl. Um den Absatz zu steigern, setzt Jasmazi auf Werbung und exotische Namen. Seine Marken heißen Dubeo, Cheops, Ramses und Sphinx. Und er bietet sie seinen Kunden in verlockend gestalteter Verpackung an. Auf diese Weise entwickelt sich Dresden zu einer Hochburg der Werbung.
Die Dresdner Gebrauchsgrafik hat vor allen Dingen von den Aufträgen der Genussmittelindustrie gelebt und dort insbesondere der Zigarettenindustrie. Und die besten Entwürfe zum Beispiel von Petzold, die wunderbaren Plakate, sind entstanden für die Zigarettenindustrie.
Man wirbt mit Jugend und schönen Frauen, mit orientalischen Motiven und Männern von Welt, die, von Rauch umhüllt, entspannt an ihrer Zigarette ziehen. Auch Emaille-Schilder dienen der Werbung, Sammelbilder und Coupons.
Die Sammelbilder waren ja in diesen Zigarettenschachteln dann Teil der Zigarettenschachteln und der Sammeltrieb wurde dadurch angeregt, auch für die Kinder, die dann sammelten, also wenn die Väter dann die Zigaretten rauchten.
Diese Sammelbilder berühren nahezu alle Wissensgebiete. Wie ein Brockhaus erklären sie den großen wie den kleinen Sammlern die Welt. Der genialste Werbetrick ist aber dem jüdischen Kaufmann Hugo Zietz gelungen. 1886 hat er die orientalische Tabak- und Zigarettenfabrik Jenice gegründet, benannt nach einem Anbaugebiet im Osmanischen Reich. 1907 plant Zietz einen Neubau. Weil Fabrikgebäude im Stadtbild nicht in Erscheinung treten dürfen, entscheidet er sich, als bewusstes Gegenstück zum Dresdner Barock, für ein Bauwerk in Form einer Moschee, bei der das Hauptminarett den Schornstein verkleidet und die Türme der Entlüftung dienen. Der Architekt heißt Martin Hamitsch und ist gerade mal 27 Jahre alt. Als Vorbild für die Kuppel dient ihm ein Kalifengrab in Ägypten. Das hat er auf einer von Zietz gesponserten Orientreise in Kairo gesehen.
Hamitsch bekam anschließend ziemlichen Ärger, weil eben dieses Reklamebauwerk in Dresden auf großen Widerstand stieß. Das ist mit allen Neuerungen so gewesen. Dresden ist traditionell eigentlich eine konservative Stadt. Das betraf genauso das Blaue Wunder, diese einzigartige Brückenkonstruktion, die heute die Dresdner in ihr Herz geschlossen haben. Genauso eben wie die Jenice, die heute ein Wahrzeichen der Stadt Dresden mit ist, aber zur Entstehungszeit, wie gesagt, großen Anfeindungen ausgesetzt war.
Das Gebäude ist einigen zu fremdländisch geraten. Hamitsch wird mit dem Ausschluss aus der Architektenkammer gedroht. Dabei hat das 70 Meter lange Bauwerk, das Fabrik, Büro und Tabaklager in einem ist und mit Dampfmaschinen und moderner Technik ausgestattet, noch jede Menge andere Besonderheiten zu bieten.
Im Dachgeschoss befindet sich ein mächtiger Speisesaal, nach welchem das Personal der unteren Stockwerke mittels elektrisch getriebener Aufzüge gelangt. Eine beachtenswerte Einrichtung ist die in der Nähe des Speisesaals gelegene Ruhehalle, die je zur Hälfte für Männer und Frauen gesondert zur Verfügung steht. Hier sind Liegestühle zur Erholung insbesondere für ältere, ruhebedürftige Arbeitnehmer aufgestellt.
Die Jenice ist der erste Stahl-Beton-Skelettbau in Deutschland und eines der ersten Hochhäuser im Deutschen Reich. Gekrönt wird sie von einer spitzbogigen Kuppel, 20 Meter hoch und aus farbigem Glas. Die kündet dann auch, gut beleuchtet, selbst nachts, von der herausragenden Bedeutung Dresdens für die Zigarettenindustrie.
Also von der Bedeutung der Branche spricht allein, dass ein Drittel der deutschen Tabaksteuer in jener Zeit in Dresden abgeführt wurde im Kaiserreich, dass der Verband der deutschen Zigarettenfabrik hier in Dresden seinen Sitz hatte und dass aber auch der Bund deutscher Tabakgegner hier in Dresden seinen Sitz nahm.
Ungeachtet der Nikotingegner steigt Hugo Zietz zu einem Großen in der Branche auf. Das Bild seiner Jenice ist fortan auf allen Verpackungen und Plakaten zu sehen und mit dem Schriftzug Salam alaikum, wünscht er nicht nur dem aufblickenden Raucher Frieden, er wirbt zugleich auch für die beliebteste Zigarette aus seinem Haus. Der hat Paul Simmel, ein Kollege von Heinrich Zille, gleich zahlreiche köstliche Karikaturen gewidmet und auch das folgende Gedicht.
Salem Gold, die altbewährte, die ein jeder noch verehrte. Die Salem Aleikum weiter, die den traurigsten stimmt heiter. Folgt Lucullus sondergleichen, kaum durch Besseres zu erreichen. Fein ist Minarett zu nennen, keiner kann sich von ihr trennen. Es folgt duftig elegant, auch ganz neu, Salem brillant. Salem Auslese zum Schlusse führt erst recht zum Hochgenusse und nun raucht und steigt mit Simmel lachend auf zum Salem-Himmel.
Auch der in Dresden geborene Erich Kästner, den man nur mit Zeitung, Hut und Zigarette kennt, lässt seinen Helden Fabian über einen Werbetext nachdenken.
Fabian rollte ein Plakat auf, befestigte es mit Reißzwecken an der Wand, stellte sich in die entlegenste Zimmerecke und starrte das Plakat an, das mit einer Fotografie des Kölner Domes und einer vom Plakathersteller daneben errichteten, dem Dom an Größe nichts nachgebenden Zigarette bedeckt war. Er notierte, »Nichts geht über, so groß ist, Turm hoch über allen«, »Völlig unerreichbar.« Er tat seine Pflicht, obwohl er nicht einsah, wozu.
Als Kästners Fabian-Roman 1931 erscheint, hatte Hugo Zietz, in Schwierigkeiten gekommen, seine Jenice bereits an die Remzmar-Familie verkauft. Auch andere Dresdner Firmen geben sich aufgrund der wirtschaftlichen Lage unter das Dach des immer mächtiger werdenden Konzerns.
Ich träum einer kleinen Zigarette von unserem ersten Rendezvous. Ich träum so vor mich hin und denk, ich hätte bei mir Besuch und das wärst du. Vor mir seh ich dein Bild vom Rauch ganz verhüllt, es lacht mir so zärtlich zu. Ich träum bei einer kleinen Zigarette von unserem nächsten Rendezvous.
Nach 1933 werden auch die noch verbliebenen jüdischen Unternehmen der Zigarettenindustrie gezwungen, ihren Besitz zu verkaufen. Einer von ihnen ist Wilhelm Lande, der im Jahr 1900 nach Dresden kam. Als der Zweite Weltkrieg ausbricht, trägt sein Unternehmen schon einen anderen Namen. Da ist das Salam Aleikum, Friede mit euch, von der Kuppel der Jenice bereits entfernt. Beim Luftangriff am 13. Februar 1945 wird auch der Südflügel der Jenice zerstört. Beim Wegräumen der Trümmer findet man noch brauchbare Maschinen unter dem Schutt.
Die hat man ausgebuddelt und hatte dann das Holzflachdach und hatte dann erstmal eine Notproduktion, zum Teil für die Rote Armee. Deswegen hat es auch gut geklappt. Die haben dann Zigaretten produziert bis 1953 hier.
Mit der Zigarette lassen sich Verzweiflung und Hunger leichter ertragen. Und als zweite Währung dient sie auch. In dem DEFA-Spielfilm »Kabit und Sauerampfer« wird von diesem Neuanfang vor der Kulisse der Jenice erzählt. Der Film mit Erwin Geschenek in der Hauptrolle kommt 1963 in die Kinos. Zu dieser Zeit ist Remzmar längst enteignet. Die bekannten Großbetriebe sind verstaatlicht und zum VEB Dresdner Zigarettenfabriken zusammengefasst. Die Jenice ist jetzt Tabakkontor.
Die ehemalige Zigarettenfabrik war in der DDR, man kann sagen, ein Monopolbetrieb. Alles, was mit dem Produkt Rohtabak zu tun hatte, Importtabak, DDR-Tabakanbau, Mischungsrezepturen wurde hier im Tabakkontor in Dresden behandelt.
Bis zur fünften Etage wird der Tabak gelagert. Im unteren Bereich befinden sich die Büros. Und dort hat auch Gerd Kuhfuß seinen Arbeitsplatz.
Ich bin 1978 in die Abteilung Import-Export-Rohtabak eingestiegen und wurde dann ein Jahr später auch stellvertretender Direktor für diesen Bereich. Und meine Aufgabe war es, die in der DDR angebauten Tabake, die in die Zigarettenfabriken gingen, zu verteilen und einen Teil davon in der Größenordnung von 1.000 bis 1.500 Tonnen in die alte Bundesrepublik zu exportieren.
Die in Sachsen, in Thüringen und vor allem in der Uckermark angebauten Tabake werden in drei Rohtabakwerken veredelt, werden in Ballen verpackt und vom Tabakkontur Dresden an die Industrie verteilt bzw. exportiert.
Der Höhepunkt war natürlich immer die Übernahme, wenn aus der Bundesrepublik die Tabakfirmen und Zigarettenfirmen kamen und wenn unser Tabak vertragsmäßig abgesichert war und ich konnte sagen, jetzt geht's los. Und dann wurden ja Valutaerlöse erzielt. Das war schon eine tolle Sache.
Die Freude darüber ist Gerd Kuhfuß noch heute anzumerken. 2 bis 3 Millionen Valutamark habe das immer gebracht. Und da nicht jede Zigarette gleich schmecken soll, werden zu den 6.000 Tonnen DDR-Tabak noch bis zu 20.000 Tonnen zusätzlich importiert und weitere 10 bis 15 Millionen Valutamark dafür benötigt.
Also das kam aus dem Staatshaushalt und wurde dann finanziert, weil wenn es keine Bananen gab, hat man verschmerzt. Aber wenn der Chemiearbeiter in Halle keine Zigarette hatte, da ging er auf die Barrikaden.
Und die Seemänner und die Bergleute, die im damals noch verbotslosen Raucherland DDR nach ihrer Karo verlangten, natürlich auch.
Die Karo ist ja eine Zigarette, die in der DDR produziert wurde, ich glaube in einer Auflage von 100 Millionen pro Monat, also im Quartal 300 Millionen. Und das Produkt Rohtabak kam da hinein mit rund 60% DDR-Tabake und davon noch ein großer Anteil von dunklen Zigarrentabaken.
Und die Mischung für diese spezielle Zigarette kam nun wiederum aus weiter Ferne per Schiff.
Das war was für harte Männer, ja, die das so haben wollten mit ganz speziellen Tabaken. Das war dieser Kentucky-Tabak, das ist ein sehr nikotinhaltiger Tabak. Und der erfährt eine spezielle Form der Trocknung, indem er über offenem Feuer regelrecht geräuchert wird. Getrocknet und geräuchert. Und der Rauchgeschmack, der setzt sich im Tabak fest. Ich habe immer gesagt, das riecht wie Skiwachs. Ja? Und das gibt der Zigarette eine ganz spezielle Note. Hat sogar die angenehme Eigenschaft, dass sie etwas minderwertige Tabake zufügen können.
Achim Ross ist einer von 8 Tabakexperten, die für das Tabakkontur Dresden die Welt bereisen durften. 1951 hat er in der Zigarettenfabrik Union eine Lehre als Industriekaufmann begonnen.
Und dort taucht das erste Mal die Frage auf, was sind denn das für Tabake, die wir hier verarbeiten? Wo kommen die denn her? Wie kommen die hierher? Wer kauft die ein? Und da hörte ich das erste Mal den Begriff, das machen die Tabakexperten. Das hat mich tief beeindruckt. Und so ganz im Hinterkopf reifte der Wunsch, das würdest du gern auch mal tun. Zumal es ja auch mit Reisen verbunden war. Und das ist ja etwas, womit man einen jungen Menschen stets begeistern kann.
Nach seiner Lehre geht Achim Ross zum VEB Rohtabak in der Jenitze. Seine Tätigkeit nennt sich jetzt Tabakanbauberaterassistent.
Das waren 5, 6 Leute, die also die Bauern besuchten, ihnen den Tabaksamen aushändigten und dann den Anbau auch überwachten und mit Ratschlägen begleiteten bis zur Ernte. Und dann auch stets zum Aufkauf.
Der findet meist in den Tanzsälen alter Dorfgasthöfe statt. Von den Tabakbauern und von den Wissenschaftlern des Tabakforschungsinstituts Dresden habe er in dieser Zeit eine Menge gelernt, resümiert Achim Ross dankbar. Im April 1956 fängt er im Tabakkontur Dresden als jüngster Tabakexperte an. Allmählich wächst er in die Arbeit hinein, stellt Mischungen zusammen Und irgendwann geht auch er für den DDR-Raucher auf Reisen.
Bis auf Australien und Neuseeland waren wir auf allen vier Kontinenten im Einsatz. Ja. Schwerpunktmäßig natürlich erstmal die europäischen Tabakanbauländer, von Ungarn angefangen über Bulgarien sowieso, das damalige Jugoslawien, Albanien, Griechenland, Türkei, Zypern, Syrien, Libanon waren wir tätig.
Dann natürlich in China und in Nordkorea, was die neuen Markennamen wie Yunnan oder Yue erklärt. Sehr häufig ist man in Indien, auch in Afrika, auf Kuba und in den USA. Begeistert erzählt Achim Ross von seinen ersten Besuchen in Brasilien, in Blumenau und in Rio Grande do Sul. Gut 40 Jahre sei das inzwischen her.
Man besucht die Firmen, da werden aus der Partie, meinetwegen eine Partie von 100 Tonnen, ja, in Kisten verpackt von 200 Kilo, werden 5 Kartons ausgewählt, verschiedene Herstellungsdaten, die schaut man sich an, zieht dann wieder eine Probe, lässt die schneiden von Hand und raucht die einzelnen Proben durch.
Die im Ausland eingekauften Tabakmengen werden dann vom Balkan mit der Bahn transportiert oder sie kommen über Hamburg und Rostock per Schiff. In den späten 60ern, erinnert sich Achim Ross, bessern sich die Bedingungen für die Wirtschaft.
Wir haben das auch in unserer Branche gespürt, dass wir viel mehr Tabak in den USA kaufen konnten, die sehr, sehr teuer sind. Ja. Und das spiegelte sich in der Qualität natürlich wieder.
In den 70er Jahren geht es aber, wie in anderen Bereichen der Volkswirtschaft, schon wieder bergab.
Das führte auch bei uns dazu, dass wir die Mischung nicht mehr so herstellen konnten, wie wir das als Experten wollten. Wir mussten uns nach den Möglichkeiten richten, die zur Verfügung standen.
Und das reicht für bestimmte Qualitätsklassen einfach nicht mehr aus.
Was wir heute als 16-Pfennig-Zigarette damals hatten, das war Dezember, die F6, die Cabinet, die waren im Begriff, sich immer mehr anzunähern, geschmacklich. Ja. Und daraus entstand dann der Gedanke, dort mal wieder ein bisschen Ordnung reinzubringen.
Auf seinen Reisen lernt Achim Ross die Straight Virginia-Zigarette zu schätzen. Die wird hauptsächlich in den ehemaligen britischen Kolonien und im Mutterland geraucht.
Also reine Virginia-Zigaretten ohne Orient und ohne Burley-Anteil. Das ist eine spezielle Richtung. Und ich persönlich habe an dieser Richtung Gefallen gefunden, weil ich sehr viel in Indien gewesen bin. Ja. Und daraus entstand der Gedanke, die F6 ein bestimmtes Bild zu geben und sie in weitestgehenden Richtung einer englischen Zigarette zu bringen, einer Straight Virginia. Und das ist ganz gut gelungen und der Raucher hat das gedankt.
Die F6 ist eine Zigarette, da ist keine Soße drin, da ist gar nichts drin. Das ist reiner. Die Tabakzusammensetzung kenne ich jetzt nicht. Das ist ja dann ihr Geheimnis. Ich sage einfach mal, die schmeckt noch genauso wie 1906, wo sie rausgekommen ist. Deswegen heißt sie ja F6. Vorneweg haben wir ja der F58 gehabt. Und die gab es ja bloß im Zernerback.
Jürgen Jurne hat viele Jahrzehnte in der Zigarette in Dresden-Striesen gearbeitet. Auf seine F6 lässt er nichts kommen.
Ja, Smatzi war Glashütterstraße. Auf der Junghansstraße, die Firma hieß Lande. Wo Konstantin war, weiß ich nicht, aber bestimmt sicherlich auch gleich um der Ecke. Wir haben ja zig Zigarettenfirmen gerade in Striesen gehabt. Ist ja Wahnsinn.
Obwohl die 1909 eingeweihte Jenize am Rande der Friedrichstadt das Aushängeschild war, das Zentrum der Dresdner Zigarettenindustrie befand sich immer in Striesen. Hier hatte auch der Direktor des VEB Vereinigte Zigarettenfabriken Dresden, genannt WZIFA, seinen Sitz. Und als das Tabakkombinat 1982 von der Hauptstadt an die Elbe wechselt, bekommt der WZIFA-Chef noch den Posten des Generaldirektors für die gesamte Tabakindustrie, zu der auch die Betriebe in Nordhausen und Berlin gehören. Jürgen Jurne hat als BMSR-Techniker im Werk 2 gearbeitet. War etwas defekt, fand er eine Lösung.
Das war ja auch das Schöne. Wir konnten aus der Zigarettenschachtel, wenn man auf Arbeit eine Lehre gehangen hat, haben wir von der Zigarettenschachtel das Alu genommen und haben das zwischen den Kontakten gemacht, damit das nicht leben dort. Ja, es sind so kleine Tricks. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wir sind gelernte Ostdeutsche.
Ne? Nur einmal konnte er nicht helfen. Da gab es am Tabakschneider ein Problem.
Hinten kommen die Tabakblätter rein, die vorneweg gelöst worden sind und mit Dampf und Unterdruck auseinandergezogen wurden. Muss ja dann der richtige Feinschnitt, der jetzt in der Zigarette drin ist, musste ja entstehen. Und da gab es dann hier etwa ein. Früher haben wir ja das Geld noch mit Abschlag und Spitze gekriegt, ne? Wie das ja früher war. Und der hatte das dann hier etwa hier oben drin, in seiner Tasche. Und bückt sich so über den Tabak, der da reinläuft, und das Geld fliegt raus. Das sah hinten genauso aus wie der Tabak. Da kann man sich vorstellen, wie der gepuzzelt hat, um das dann wieder zusammenzukriegen. Der hat es nicht geschafft.
Auch seine Frau Elke hat viele Jahre in der Zigarette gearbeitet.
Also ich habe 1971 bei Kreiling angefangen, auf der Zwickauer Straße, in der Zigarettenfabrik. Also dort war ja auch die alte Technik. Dann wurde dort zugemacht und dann wurde 1974 die erste Westzigarette bei uns produziert, bei Kreiling, die Krone, von Intershop. Weiß ich noch wie heute, ne? So, die habe ich mit eingefahren, die Maschine. Und dann ist das ausgelaufen und dann bin ich ins Werk 2 gegangen.
Im April 1990 beginnt Philipp Morris mit dem Verkauf seiner Zigaretten in der DDR. Im September kommt es zur Übernahme der Vereinigten Zigarettenfabriken Dresden durch die Philipp Morris GmbH. Die F6 bleibt weiter die beliebteste Zigarette im Osten. 1998 wird die traditionsreiche Vezifa in F6 Zigarettenfabrik Dresden GmbH umbenannt.
Die einzige, die wir jetzt noch machen, um den Namen zu erhalten, F6 Zigarettenfabrik, das ist die und die Karo. Und die Karo wird jetzt im Großteil an der Kiste geraucht.
Die Verwaltungsabteilungen in der Tabakmoschee Jenice werden nach dem Mauerfall geschlossen. Ein Tabakkontor wird nicht mehr gebraucht.
Und ab 1991 wurde ja die Immobilie verkauft an eine Investorengruppe, die Olbo-Gruppe aus Berlin. Und die mit der Aufgabe, das denkmalsgerecht das Gebäude zu sanieren.
Kriegs- und Nachkriegsschäden werden beseitigt. Das Innere wird ausgebaut. Gerd Kufus erlebt die Wiedergeburt der Tabakmoschee hautnah mit. Als Vertreter des Bauherrn ist er ständig vor Ort.
Und wir konnten dann 1996 im November das Haus wieder feierlich eröffnen, mit der Maßgabe, die Räume also nicht mehr für irgendwelche Tabakproduktion zu nutzen, sondern es wurden Büroräume für die gewerbliche Vermietung. Und in den oberen Etagen, 6., 7. Etage im Kuppelbereich, eröffnete ein Restaurant.
Mit einem 360-Grad-Blick auf Dresden und mit dem höchsten Biergarten der Stadt, in dem man an warmen Tagen im Freien sitzen und rauchen kann, während unten die Züge vorbeirollen und sich der staunende Reisende am Anblick der Tabakmoschee erfreut.
Jenice, Dresden. Von Attika bis F6. Geschichte einer Zigarettenfabrik. Feature von Wolfgang Knape. Redaktion Katrin Ähnlich. Es sprachen Udo Groschwald und Martin Seifert. Schnitt Christian Grund. Ton Holger Klimchen. Regieassistenz Steffi Mannschatz. Regie Matthias Seimer. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2013.